In der Werbebranche ist er als Mr. Media bekannt. Zweifelsohne kennt er Licht und Schatten unseres Gewerbes wie kaum ein anderer Agenturmensch. Fast schon genüsslich legt er den Finger in die Wunden von Konditionen, Kickbacks, Ad-Fraud und sinnfreiem Targeting. Vielleicht gerade wegen seiner jahrzehntealten Erfahrung und kritischen Distanz zu Media ist er nach wie vor ein großer Freund sinnreicher strategischer Planung. Sein gerade erschienenes How-To-Büchlein 7 Schritte zur erfolgreichen Mediaplanung ist eine Handreichung für all jene, die erfolgreiche Kampagnen machen wollen. Willkommen im Out-of-Home-Podcast Thomas Koch.
Ich fühle mich willkommen, danke.
Thomas, in den meisten deiner Artikel auf Podien und in Social-Media-Beiträgen, da gehst du normalerweise mit Mediaagenturen, mit Planern und Einkäufern hart ins Gericht. In deinem Buch bist du nun ausgesprochen konstruktiv, aber vorab, 80% aller Kampagnenstrategien sind für die Tonne, schreibst du. Wie doof ist denn die Mediabranche?
Also erstens mal bin ich viel häufiger konstruktiv, als du denkst.
Ach.
Ich versuche immer eine Lösung anzubieten, weil das macht ja dann am meisten Spaß. Das mit den 80%, das stammt tatsächlich von Pareto, ne? Das ist die Pareto-Regel,
Genau.
wonach nur 20% aller Kampagnen 80% der möglichen Wirkung erzeugen, was bedeutet, dass 80% der Kampagnenstrategien für die Tonne sind. Das ist also keine Doofheit der Branche, sondern das ist ja ein universelles Gesetz, ein eisernes Gesetz. Und das können wir auch nicht aushebeln. Wir können höchstens versuchen, zu den 20% der Kampagnen zu zählen, die wirklich wirksam sind. Das ist das Ziel.
In deinem Buch, da arbeitest du dich an dem Marketing- und Sales-Funnel ab und wir kennen das hoch und runter, aber die eine oder andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer vielleicht nicht. Kannst du kurz erläutern, worum es dabei geht?
Ja, gerne, weil das ist tatsächlich faszinierender, als man denkt. Jeder kennt diesen Funnel, ne? Völlig klar. Das ist eigentlich die AIDA-Formel erweitert und manche nennen es auch die Customer Journey. Ja, das ist der Weg, den ein Endverbraucher, aber auch jede Kampagne nimmt, ne? Das fängt halt an mit Awareness und Interest und Consideration. Das ist so der Upper Funnel. Und geht dann über in Intention, die Absicht, Evaluation und Purchase. Das ist der Lower Funnel. Das kennt jeder und kann man überall ausgoogeln, wer das nicht kennt. Das Faszinierende an diesem Modell ist, wenn man die Stärken und Schwächen der Medien drauflegt, dann stellt man fest, dass die alten Medien, die analogen, ihre größten Stärken aufweisen im vorderen Funnel. Und dann werden sie nach hinten weg, die meisten jedenfalls, schwächer. Während die digitalen Medien, die es ja vor 30 Jahren gar nicht gab, die entwickeln ihre stärksten Stärken im Lower Funnel, sind aber dafür vorne im Funnel deutlich schwächer. Und wenn man sich das so als Bild vorstellt, und das habe ich in das Buch integriert, dann sieht man, wie stark sich diese beiden Mediengattungen ergänzen. Dass wir eine viel schönere Medienwelt heute haben als je zuvor. Wir machen halt nichts draus.
Was mich natürlich besonders freut, ist, dass klassische und digitale Außenwerbung auf allen Funnelstufen nicht selten das Medium deiner Wahl sind. Was macht ein Out-of-Home so besonders stark?
Das liegt daran, das gilt für Out-of-Home, erst recht in der Ausprägung Out-of-Home und Digital Out-of-Home. Das gilt ähnlich auch für Fernsehen, auf das wir noch zu sprechen kommen, dass nämlich Out-of-Home und Digital Out-of-Home entlang des gesamten Funnels Stärken aufweisen. Das ist faszinierend. Das heißt, ich habe eine unheimlich hohe Reichweite und kann das für Awareness-Zwecke nutzen. Ich habe aber auch große Stärken hinten im Funnel beim Kauf. Ich kann mit Digital Out of Home Einfluss nehmen, unmittelbar auf den Kauf. Diese Stärken haben wenige Medien.
Reichweite, du hast gerade gesagt, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Kampagnen erfolgreich sind. Warum ist denn Sichtbarkeit so wichtig?
So, erstens mal, die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, die aus der Wirkungsforschung kommen, Medienwissenschaftler, die bestätigen uns seit Jahrzehnten, dass Reichweite der Hauptgrund ist, ob eine Kampagne erfolgreich ist oder nicht. Das alleine ist schon faszinierend genug. Das spielt zusammen mit der Markenbildung. Also wie entsteht eine Marke? Eine Marke entsteht, weil sehr viele Menschen sie als Marke wahrnehmen und ihre Differenzierung, ihre Eigenschaften. Und diese Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit führt dann dazu, das ist ein Phänomen, ich weiß, dass ich das gleiche Bild einer Marke habe wie andere. Das ist das, was die Marke ausmacht. Und das triggert dann wiederum Dinge wie die mentale Verfügbarkeit. Ja, also diese Frage, ich denke jetzt mal an ein Deo, welche Marke kommt mir überhaupt in den Sinn? Ja, oder ein PKW. Wer mir da nicht in den Sinn kommt, der ist nicht existent. Und der Mensch ist faul, ne? Das ist kein Vorwurf, sondern das ist eine Tatsache. Das heißt, er hört so bei drei, vier, fünf Marken auf nachzudenken. Alles Phänomene, die wir seit Jahrzehnten kennen, müssen wir halt umsetzen in Mediastrategien. Dann wird das Ganze interessant.
Jetzt ist ja Targeting so etwas, was man in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, immer gegen die Reichweite versucht hat auszuspielen oder der Meinung war, naja, ich muss so die Zielgruppe, die echte enge Zielgruppe, meine Top-Zielgruppe, meine Hauptzielgruppe möglichst eng begleiten und möglichst nur diese, damit ich irgendwie erfolgreich marketen kann. Geht denn Targeting ohne Reichweite überhaupt?
Targeting schließt Reichweite aus. Targeting ist die große Stärke der digitalen Medien, dass ich in der Lage bin, auf einen einzelnen Menschen zuzugreifen. Ne? Die Frau, die gerade bei Google nach einem Kühlschrank gesucht hat. Ne? Das ist die große Stärke der digitalen Medien. Das kann natürlich Print nicht, das kann Außenwerbung nicht, das kann Fernsehen nicht. Aber es ist das Gegenteil von Reichweite. Ja, ich versuche eine Person zu erreichen und bin glücklich, wenn ich das geschafft habe. Und das bedeutet, dass, wenn ich eben gesagt habe, Reichweite ist der Hauptgrund für den Erfolg einer Kampagne, dann müsste ich ja die digitalen Medien für andere Zwecke einsetzen. Jedenfalls nicht für Reichweite, weil das können sie nicht.
Ehrlich gesagt, einer meiner ganz großen Favoriten auf LinkedIn sind deine, ich weiß gar nicht, wöchentlichen, manchmal gefühlt alle 2 Tage Beispiele von irgendwelchen Nonsens-Online-Targetings, die dir regelmäßig begegnen. Warum klappt denn das eigentlich so richtig mit dem Stalking in der virtuellen Welt? Irgendwie scheinst du ja eines der Opfer zu sein, die immer irgendwelche sinnlosen Sachen ausgespielt kriegen.
Mag jeden und jede Frau und jeder Mann berichtet dir von irgendwelchen ulkigen Sachen. Man kann das für lustig halten, ja, ich finde es lustig. Es kann natürlich auch stören. Im Augenblick glaubt Facebook ganz dringend, dass ich eine Frau bin. Ich krieg nur noch Klamotten ausgeliefert und Perücken und so Zeug. Ist faszinierend, ne? Die haben echt keine Ahnung, wer ich bin. Der Grund, du fragtest ja nach dem Grund. Den hat die Ariel Garcia von Check My Ads neulich ausgesprochen. Sie sagt, dass nur 3% der für Werbung eingesetzten Daten Mindeststandards für Qualität erreichen. Und das erklärt das katastrophale Niveau unseres Targetings. Sie hat schroff gesagt, die Targeting-Daten sind Schrott. Ja. Und das sind jetzt die Experten, ne? Trotzdem arbeiten wir mit diesem Schrott, ne? Und das führt dann halt zu Targetings, die überhaupt keinen Sinn machen.
Da wollen wir aber ganz kurz über die Reichweitenmedien reden. Du hast vorhin gesagt, TV ist eines, Out-of-Home ist das zweite. Jetzt gilt inzwischen, ich sag mal, durch den Niedergang des Fernsehens, wenn man so despektierlich sagen darf, Out-of-Home gilt vielen als letztes Massenmedium. Braucht denn eigentlich aus deiner Sicht jede relevante Kampagne Sichtbarkeit im öffentlichen Raum?
Ich glaube, dass jede Kampagne mehr Reichweite gut gebrauchen kann. Die Reichweite, die wir mit unseren Kampagnen erzeugen, ist gar nicht so hoch, wie wir denken. Ja, das liegt daran, dass wir zum Beispiel Reichweitendaten aus dem digitalen Raum überhaupt nicht haben. Mit Fernsehen, da hast du recht, wird es immer schwerer, innerhalb von einer Woche auf eine Reichweite von 70% zu kommen. Das kostet jedenfalls sehr, sehr viel Geld. Das heißt, wir müssen Reichweite durch einen Media-Mix erzeugen. Und darin sind viele unserer Experten nicht so sonderlich geübt, weil sie ihre Stärken eher ausgeweitet haben beim Spezialisieren auf bestimmte Medien. Den Media-Mix, den haben viel zu weniger im tatsächlichen Sinn. Und das Geheimnis einer erfolgreichen Kampagne ist Reichweite und bedeutet, jede Chance, die ich ergreifen kann, um die Reichweite meines Plans zu steigern, muss ich ergreifen, wenn ich zu diesen 20% der Kampagnen zählen will, die erfolgreich sind. Sonst gehöre ich halt zu den 80% und ne, das war's dann. Ne, kann das, ich bin Herr über mein Geschick.
Lineares Fernsehen ist ja so ein bisschen der leckgeschlagene Tanker in der Werbewelt und die Generation der Media-Zuschauer, der Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, die unbedingt vor dem Tatort oder Wer wird Millionär werben wollen, die stirbt langsam aus. Wann kommt denn aus deiner Sicht der Kipppunkt für die TV-Sender, für die linearen, für die klassischen TV-Sender, wo man sagt, jetzt ist tatsächlich kein echtes Massenmedium mehr?
Wir stecken da in einem Wandel, völlig klar. Ne? Ich bin gespannt, wie Historiker so in 10 oder 20 Jahren da drauf blicken. Es sieht im Augenblick so aus, als würde sich die Art und Weise, wie wir Fernsehen, einfach wandeln. Ja? Ein Teil, und das werden immer weniger, finden wir beim linearen Fernsehen. Eine ganze Menge bei Connected TV, also beim digitalen Fernsehen. Unglaublich viele bei YouTube, was ja nichts anderes ist als Fernsehen, ja. Der Zugriff auf die Mediatheken nimmt jedes Jahr zu. So Plattformen wie Joyn und so erfreuen sich immer größere Beliebtheit. Da steigt die Reichweite. Das heißt, wir haben es mit einer Verschiebung zu tun. Was vermutlich bleibt, ist der Wunsch nach Bewegtbild. Ja, die Faszination des bewegten Bildes, Klammer auf, Digital Out of Home, Klammer zu, das bleibt völlig unverändert. Es verteilt sich auf andere Plattformen. Und das bedeutet, wenn ich so meine Mediapläne über die Jahre betrachtet, die müssten immer länger werden. Ja, die Plattformen, die ich einsetze, die Zahl der Medien, die ich einsetze, die muss immer länger werden, um die Reichweite zu erzeugen. Wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich einen Fehler. Das ist also sehr leicht nachzuprüfen.
Wird denn digitale Außenwerbung oder kann digitale Außenwerbung das substituieren, was an Mediageld aus dem Fernsehen abfließt? Oder wird sie das verteilen über viele Medien aus deiner Sicht?
Wir brauchen Medien wie Digital Out of Home und Out of Home für Reichweite. Ja, ich kann ja sehr schön nachzählen, wie hoch die Reichweite meinetwegen pro Woche ist, ja, meiner Kampagne. Und wenn ich sehe, dass die sinkt, dann brauche ich eine Ergänzung dafür. Und das bedeutet, in der Größenordnung, über die wir hier reden, ja, Massenmedium, Massenreichweite in großen Zielgruppen, da ist Out of Home und Digital Out of Home tatsächlich eine Ergänzungsvariante, ganz völlig klar.
Jetzt ist online, steht ja immer, du hast gerade YouTube genannt, steht ja immer bereit, um zu sagen, Wir sind auch ein super Substituit und du schreibst in deinem Buch, beim Einsatz digitaler Medien wird unfassbar viel Geld verbrannt. Und du bist ja ehrlich gesagt nicht der einzige Rufer in der Wüste. Warum hat man so den Eindruck, dass Werbetreibende und Mediaplaner öffentlich nicht so richtig interessiert, was mit ihren Budgets passiert?
Böser Vorwurf, ne? Also so wie du jetzt formulierst, ne? Ich glaube, weil die meisten Mediaplaner und Planerinnen sind ja intelligente Menschen und von den Marketingchefs und Marketing-Brand-Mitarbeitern kann ich das ja auch nur bestätigen. Das heißt, das ist ja, dass da draußen herrscht ja keine Dummheit, ja, oder mangelnde Intelligenz. Ich glaube, wir haben es einfach nicht gelernt. Ja, früher musste man nicht wissen, wo das Geld hinfließt, weil das stand überall auf dem Papier. Ja? Ich schalte Werbung beim Handelsblatt und dann das Geld landet beim Handelsblatt und das kann ich auch an der Rechnung erkennen. Das gleiche gilt für Fernsehen, das gleiche gilt für Autofrauen. Ich habe immer gewusst, wo mein Geld hinfließt. Jetzt auf einmal und das halt seit einer knappen Generation weiß ich das nicht mehr. Ja, ich automatisiere die Werbeauslieferung digital und das ist ja keine Kleinigkeit, weil ein Großteil des Geldes geht ja inzwischen in digitale Medien. Ich automatisiere das Ganze, orientiere mich dabei an Zielgruppen und nicht mehr an Medien. Und dann liefert die Maschine aus. Wohin die Maschine ausliefert, weiß ich nicht. Die durchschnittliche Digitalkampagne wird an 40.000 Websites ausgeliefert. Die kann ich schon nicht mehr kontrollieren, ja. So, das heißt, wir wissen definitiv nicht, wohin das Geld fließt und wir müssen es lernen. Das zu lernen bedeutet, völlig neue Tools einzusetzen. Ja, ich brauche ja dann auf einmal Forensik, ja. Die Double Verify und Co., die können mir jetzt nicht helfen. Die behaupten ja, dass alles super läuft. In Wirklichkeit fließen die Hälfte meiner digitalen Gelder auf Seiten und Plattformen, die keine Menschen erreichen, auf jeden Fall nicht die Zielgruppe. Ne? Das bestätigen immer mehr Studien, auch seitens der Kunden, Studien, die Kunden veröffentlichen. Das kann ja nicht so weitergehen, ja. Da muss endlich mal irgendjemand eingreifen und sagen, stopp, ne? Wir reden hier über 10 Milliarden Euro, die völlig sinnfrei ausgegeben werden. Was könnte man mit dem Geld Schönes machen? Also, wie gesagt, ich halte das für einen Lernprozess, der noch nicht einmal begonnen hat.
Lernprozess finde ich ein super Stichwort, weil wenn wir schon bei Online sind und bei der Frage, wie geht man mit dem Medium um, ich habe neulich fassungslos gelesen, dass Amazon, Facebook und Co. in Amerika inzwischen Kernkraftwerke reaktivieren und sich an Leichtwasserreaktoren beteiligen, um ihren Hunger nach Strom zu befriedigen. Die müssen den Verbrauch decken. Warum? Weil die programmatischen Transaktionen und KI brauchen unglaublich viel Energie. Wenn wir jetzt nochmal an die Mediaplaner denken, von denen wir gerade geredet haben, die mitten in ihrer Lernkurve stecken, müsste das nicht ein Riesenthema sein bei denen und bei den Werbekunden?
Das haben wir noch gar nicht richtig erfasst. Wir stecken ja, sind wir wieder beim Lernprozess. Wir stecken ja ganz am Anfang einer Entwicklung, die da sagt, wir müssen auf Nachhaltigkeit achten. Ja, wir können die Ressourcen dieses Planeten nicht einfach so weiter aufbrauchen wie bisher. Geht also um Energieverbrauch. Die Werbebranche ist verantwortlich für, da gibt es wechselnde Zahlen, 3 bis 5% des Energieverbrauchs auf der Erde. Da erschrickt man schon, ja, wenn man sagt, wir betreiben ja keine Krankenhäuser, ne, die Menschenleben retten, sondern wir strahlen einfach nur Werbung aus. Wehe, da kommt einer hinter, ja, dass wir so solche Umweltverschmutzer sind, dann kriegen wir aber einen höllischen Ärger. All das ist noch nicht passiert. Das heißt, wir fangen auch hier gerade mal an. Und jetzt geht die Werbebranche her, die von vor allem leider Gottes die digitale, und verbraucht immer mehr Energie. Durch Programmatic, Ja, jede programmatische Auslieferung verbraucht mehr Energie, als wenn ich einfach nur eine I/O-Buchung rausschicke. Die künstliche Intelligenz, die bei Marketingleuten ganz doll beliebt ist, verbraucht auch diese Unsummen von Energie. Da müssen wir sehr, sehr schnell eingreifen, bevor man uns zwingt einzugreifen. Und die Richtung, die wir einnehmen, ist gerade die völlig verkehrte, ne? Also nicht CO2 senken, sondern wir erhöhen CO2. Das geht natürlich nicht, das ist völlig indiskutabel.
Jetzt sind wir als Außenwerber hier in der glücklichen Position, dass es ein Massenmedium mit dem kleinsten CO2-Fußabdruck ist. Das heißt, eigentlich jeder Euro, der in der Außenwerbung fließt, digital, analog, ist etwas, was den Mediaplan grüner macht insgesamt. Trotzdem, wie du richtig sagst gerade eben, ich habe so einen Eindruck, die richtige Planungsrelevanz hat es im Moment nicht, oder? Täusche ich mich?
Das hat es noch nicht bekommen, nicht in dem Ausmaß, wie sich das gehört. Es gibt ja auch Stimmen, die schon sagen, die Nachhaltigkeit ist wieder auf dem absteigenden Ast. Da verweise ich gerne auf einen Beitrag, den ich gerade für Erzin geschrieben habe, mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist erst der Anfang, ne? Wir stehen auch hier erst am Anfang und Gott sei Dank haben wir Leute im Markt wie Iskra Velikova, oder Markus Riese vom Bayerischen Rundfunk, die uns mit Beispielen versorgen, wo wir ansetzen können. Und da ist noch so viel Arbeit zu tun. Wir könnten allem Anschein nach ohne große Mühe locker 20% des CO2-Ausstoßes der Werbung stoppen, verringern, wenn wir nur anfangen würden, es zu tun. Ja? Und das Angenehme, du hast den Fußabdruck von Autoform Digital Autoform angesprochen. Das Angenehme ist, dass wenn ich meinen Media Mix zum Beispiel um Außenwerbung erweitere, dafür andere Medien kürze, gelingt es mir tatsächlich, den Stromverbrauch zu senken, den CO2-Abdruck zu senken und trotzdem die Reichweite zu steigern. Ja. Also da fängt es wieder an, Spaß zu machen. Und da ist auch ein Narrativwechsel gerade im Gange. Wir haben anfänglich den Fehler gemacht, so mit dem Zeigefinger auf die Marketingleute und auf die Medialeute zu zeigen und zu sagen, ihr, das geht so nicht, ihr müsst Verantwortung tragen. Ja, so könnt ihr doch nicht weitermachen. Auch das, ich bin immer wieder beim Lernprozess, auch das haben wir nicht gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, auf dem Ohr waren wir taub. Wenn wir den Entscheidern zeigen, dass sich die Reichweite steigern lässt, auf diese Art und Weise, dass die Effizienz sich steigern lässt, die Iskra hat tolle Beispiele, wie die Verringerung von CO2 die Effizienz und die Reichweite steigert, ja. Alleine bei der Auslieferung digitaler Werbung schon. Das find ich großartig, ja. Das heißt, wir werden hier auf den richtigen Weg geführt und tun trotzdem Gutes. Das ist wahrscheinlich das Narrativ, das wir da brauchen.
Ganz wesentlich für Werbung ist die Kreation. Manche sagen 20% dessen, wie Werbung wirkt, ist die Media 80% die Kreation, andere sagen 60-40, wieder andere sagen 50-50. Aber Kreation ist ja vor allen Dingen für Medien, die mit Bildgewalt arbeiten, also Außenwerbung, TV und so weiter, wichtig, weil, nehmen wir mal die Außenwerbung, da sind zum Beispiel mobile Menschen im öffentlichen Raum unterwegs, die kriegen visuelle Impulse und die müssen in Bruchteilen von Sekunden verarbeitet werden und eine Wirkung entfalten oder eben auch nicht. Und ich finde, du schreibst es ja auch ganz gut, die Verzahnung von Media und Kreation ist unglaublich wichtig. Und man fragt sich doch, warum ist das so schwierig, wenn es alle Beteiligten wissen?
Das ist überhaupt nicht schwierig. Das ist ja auch unterm Strich die Erkenntnis meines Buches, dass es alles nicht wirklich schwierig ist. Ja, Wir brauchen keine zusätzlichen Anstrengungen. Hier bei der Zusammenarbeit von Medien und Kreation ist ein besonders schönes Beispiel. Ich brauche die beiden nur zusammenzubringen. Ja, wenn die anfangen zusammen zu denken, und zwar ganz früh im Prozess, ja, wenn ich die Agenturen briefe, dafür sorge, dass die das zusammen erleben und zusammen Ideen formulieren, dann merke ich, wie die sich gegenseitig inspirieren und gegenseitig befruchten. Und ich arbeite, seit ich denken kann, nur mit der Kreation zusammen, niemals ohne. Und ich habe so viele Kampagnen entstehen erlebt, ist das richtiges Deutsch? Entstehen sehen können, wo man am Ende nicht mehr genau wusste, wer hat eigentlich diese tolle Idee gehabt. Keiner weiß mehr, wo die herkam. Ja? Das ist Kollaboration. Es ist völlig egal, wer die Idee hat. Der Kunde kann da furchtbar gerne mitmachen, weil da sitzen ebenfalls nicht nur intelligente, sondern auch sehr kreative Menschen. Das ist ganz einfach. Ich brauche sie nur zusammenzubringen.
Ich glaube, einfach ist ja so relativ. Du hast absolut recht, aber worum geht es denn eigentlich? Bei einer Kaufentscheidung ist doch so, dass irgendwie, du hast es vorhin auch gesagt, so die Verfügbarkeit von Produktbildern im Hirn, also die mentale Verfügbarkeit in irgendeiner Form bei der Konsumentin und dem Konsumenten entsteht, wenn er eine Kaufentscheidung fällt. Dazu müssen sich aber ja Marke und Produkt erheblich von der Konkurrenz unterscheiden. Das liegt einmal natürlich in der Kreation und zum anderen ja auch im Mediaplan. Was braucht es denn, um aus dem Einheitsbrei irgendwie ja Mainstreaming-Kampagnen hervorzustechen? Ist das diese Kollaboration in dem ganzen Prozess sozusagen, einer Kampagne zusammenzuarbeiten und möglichst eng immer wieder die Kanäle und die Kreation und den Blick auf den Kunden abzustimmen?
Ja, und du weist hier auf etwas hin, das unser Markt noch gar nicht verstanden hat. Wenn wir die Kreation briefen, dann hoffen wir ja auf Ideen. Es entsteht im Kopf des Kreativen entsteht ein Konzept, wie er die Marke beschreiben will, wie er die Zielgruppen sieht. Jeder weiß, was ich meine. So, wenn die Medialeute, die mit der Kreation zusammenarbeiten, inspiriert durch diese Zusammenarbeit auf die gleiche Idee kämen und nicht irgend so ein Mediaszenario rechnen, was jeder Roboter, jeder KI besser kann als jeder Mensch, ne? Ist ja langweilig, sondern auf die Idee käme, ein Mediakonzept zu entwickeln. Eine Idee zu haben, wie er die Botschaft transportieren will, auf welchem Wege, auf welchen Plattformen, wie er das Storytelling der Kreation unterstützen will mit seiner Mediaarbeit, dann hätten wir völlig andere Mediapläne. Mediapläne würden sich tatsächlich unterscheiden. Und ich habe mich ein Leben lang habe ich mich gefragt, ob denn eigentlich die Menschen da draußen, also unsere Zielgruppe, die das merkt, wenn wir unseren Mediaplan verändern, ja. Und tatsächlich, das kann ich an vielen Beispielen, kann ich das beweisen, die Menschen merken den Unterschied. Ja, wenn ich den Media-Mix verändere oder das Gewicht der Medien verändere, das merken die Leute. Natürlich nicht, wenn ich sie befrage, ne, sondern das spielt sich ja unterbewusst ab. Aber sie merken, dass ich etwas verändert habe. Wenn ich immer den gleichen Mediaplan fahre, dann wird das Gehirn der Zielgruppe sagen, kenne ich alles schon. Ja, ich kenne die Botschaft, ich kenne die Kampagne, ist auch so ganz ähnlich. Die Medien sind die gleichen. Und alle schalten ab. Ja, auf die Art und Weise gehöre ich ganz sicher zu den 80% der Kampagnen, die nicht wirken. Ja. Und das ist dieses Media-Idee, Media-Konzept, so ähnlich wie die Kreation arbeitet. Das würde ich mir wünschen. Und das ist der Weg aus der Falle. Ja, wie ich meine Kampagne in diesen 20%-Bereich hineinbekomme, der Kampagnen, die tatsächlich auffallen und wirken.
Was man bei dir merkt, in jedem einzelnen Satz, du glaubst noch an die Mediaplanerinnen und Planer, die für ihre Kunden wirklich wirkmächtige Kampagnen auf die Beine stellen. Also am Ende sagst du, Hopfen und Malz sind noch nicht verloren. Trotz KI, trotz Einheitsbrei ist es immer noch eine Chance, wenn man sich bemüht, als Mediamensch den Kunden, die Zielgruppe zu erreichen, dann kann man das tun. Man muss so drüber nachdenken, oder?
Ich habe ja viel mit jungen Planerinnen und Planern zu tun. Und das macht mir einen unglaublichen Spaß, weil da draußen sind so kreative Köpfe und so Leute, die so viel Spaß machen, gut ausgebildete Leute. Also da gebe ich überhaupt keine Hoffnung auf, sondern wir müssen diesen jungen Menschen die Chance geben, sich um das umzusetzen, ja. Wenn sie an ihre Tools gesetzt werden, das beobachte ich im Übrigen mit großem Erschrecken. Die Agenturen, Mediaagenturen verlassen sich immer mehr auf ihre Tools. Der Mediaplaner, die Planerin, ne, sitzt da, bekommt eine Frage vom Kunden und ist sich ziemlich sicher, man findet irgendwo in der Agentur ein Tool, das diese Frage beantworten kann. Das ist falsch. Ja, aber das ist der Faulheit der Menschen geschuldet. Das ist der Weg, den wir zuerst gehen. Weil diese Antworten sind ja immer die gleichen, ne? Da entsteht ja keine Kreativität. Nicht das Konzept, von dem ich eben sprach. Da gehen die Agenturen gerade einen falschen Weg. Sie müssen ihre jungen Leute dazu anleiten, wieder kreativer zu denken. Genauso Media zu differenzieren, wie die Marke das selber tut, wie die Kreation das tut. Genauso müssen wir Media-Leute auch arbeiten, werden aber 80% nicht, weil ja diese Pareto-Regel da im Weg ist. Ne? Die
Stimmt.
kann ich nicht aushebeln, aber ich kann mich auf den Weg begeben zu den 20%, die toll funktionieren und kreativ sind und das liebe ich und die jungen Leute in den Agenturen, die lieben das genauso.
Was ist denn jetzt dein Rat an all die, die jetzt im Podcast gerade gehört haben und sagen, oh ja, jetzt nehme ich mal Thomas Fiebel zur Hand und guck mal, wie ich dahin komme, dass ich in diese 20% rutsche. Wie findet jemand für die Kampagne den Weg zum Marketingglück?
Also es gibt ein paar gute Nachrichten. Die eine gute Nachricht ist, es sind nur 7 Regeln. Ich muss mich nur an 7 Regeln halten, ne? Diese magische Zahl. Und die noch bessere Nachricht ist, nichts davon ist kompliziert. Ja? Wenn ich vor der Frage stehe, Reichweite oder Kontakte, und ich weiß, es haben mir 100 Leute gesagt, Reichweite ist wichtiger. Ja? Kümmere dich bei den Kontakten darum, dass es die richtigen Kontakte sind oder mach damit irgendwas, aber auf keinen Fall Maximierung von Kontakten. Dieser scheiß TKP, ne, der da immer im Weg ist, billige Werbung ausstrahlen zu müssen. Nein, das ist alles falsch. Ich brauche Reichweite. So, das ist eine einfache Regel. Ja? Das bedeutet, wenn ich meinen diesjährigen Mediaplan vor mir habe und da stehen 2 Medien drauf, Herrgott nochmal, das sind ganz, ganz viele Mediapläne, ja, die nur aus TV und Online bestehen und sonst aus nichts. Und nein, YouTube und Fernsehen sind nicht 2 Medien, sondern das ist alles Bewegtbildausstrahlung. Dann ergänze ich meinen Mediaplan um ein drittes Medium. Die Reichweite steigt, und auf einmal sehe ich, die Awareness steigt, ja, und die mentale Verfügbarkeit zelebriert sich. Und es ist alles einfach. Das ist die zweite gute Nachricht. Ich muss jetzt nicht wieder zurück auf die Uni, ne? Da habe ich alles gelernt, was ich vielleicht lernen sollte. Jetzt geht es um die Praxis. Und diese Praxis umzusetzen in erfolgreichere Mediapläne ist einfach. Es ist nicht kompliziert.
Thomas, ich glaube, wir haben jetzt vielen Menschen viel Hoffnung gemacht, Kunden,
Ja.
Mediaplanern, auch Kreativen. Ganz herzlichen Dank. Das war Mr. Media Thomas Koch zu seinem neuen Ratgeber 7 Schritte zur erfolgreichen Mediastrategie im Out-of-Home-Podcast. Vielen Dank, Thomas.
Ich danke.